Herr, ich danke dir, dass wir dich anbeten und loben dürfen, dass wir uns freuen dürfen auf dein Wort, was wir heute Abend hören, dass du dir nur ausrüstest mit deinem Geist, dass sie uns dein Wort so erklären kann, dass wir es verstehen. Ich danke dir auch, dass du uns so zusammengeführt hast zu dieser Gemeinschaft. Ich danke dir für das gute Miteinander, für die Fröhlichkeit, für das Verstehen. Und dass du redest zu jedem Einzelnen. Und dass wir Dinge, mit denen wir nicht fertig werden, hier lassen dürfen. Dass wir sie aussprechen können. Und dass wir befreit nach Hause fahren können. Herr, so segnest du diesen Abend und die vor uns liegende Zeit. Und wir danken dir für deine Liebe. Und dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Herr, wir beten dich an. Amen.
Der Titel des heutigen Vortrags für heute Abend ist Von Neid gepackt. Von Neid gepackt. Das hört sich nicht sehr schön an. Ist es auch nicht. Wir befinden uns in 4. Mose Kapitel 12. Das Volk ist Kanaan jetzt sehr nah, ist nahe an der Grenze des verheißenen Landes. Und dann geschieht etwas Dramatisches, und zwar im inneren Kreis der drei Geschwister, Mose, Aaron und Miriam. Mose kennen wir inzwischen, Aaron sind wir auch einige Male begegnet, Miriam kennen wir aus den ersten Monaten des Lebens. Mose in 2. Mose 2, wir sind ihr auch begegnet bei der Befreiungsfeier in der Wüste, als das Volk aus Ägypten befreit wurde, 2. Mose 15, damals ist sie mit ihren 90 Jahren den Frauen vorangegangen in einem Reigentanz. Aber heute ist von ihrer Freude nicht sehr viel mehr übrig. Zu eurer Information, bitte jetzt nicht nachlesen, aber schreibt das bitte auf, wenn ihr wollt, wo wir Miriam in der Bibel begegnen, 2. Mose 2, 2. Mose 15, die Stelle von heute Abend, 4. Mose 12, 1 bis 15, 4. Mose 12, 1 bis 15, dann in 4. Mose 20, Vers 1, in 4. Mose 26, Vers 59, ich wiederhole das bald, in 5. Mose 24, 9, 5. Mose, Moment, wir fangen neu an. 2. Mose 2, ja? 2. Mose 15. 4. Mose 12, 1 bis 15. 4. Mose 20, Vers 1. 4. Mose 26, Vers 59. 5. Mose 24, Vers 9. Und Micha 6, Vers 4. Das ist für heute Nacht. Die Bibel ist nicht nur positiv über Menschen, das haben wir gesehen. Die Bibel ist sehr ehrlich über Menschen, auch über biblische Helden und zeigt uns immer wieder Fotos, die Flecken haben. Also Fotos, die nicht vollkommen sind, die nicht ideal sind. Und oft kommen diese Flecken vor in der zweiten Hälfte des Lebens oder nach Ereignissen, die allen für sich sehr positiv waren. David, König geworden und auf einmal Ehebruch mit Bathsheba. Elia, nach dem großen Sieg am Berg Karmel, auf einmal in der Wüste, kein Mut mehr, Vorwürfe gegen Gott und so weiter. Ein guter Anfang, ein wunderbarer Dienst im Reich Gottes endet nicht immer so gut, wie sie anfing. Und so ist es auch Miriam ergangen. Sie war, so wird allgemein angenommen, ledig, unverheiratet, obwohl es jüdische Legenden gibt, wo gesagt wird, dass sie die Frau von Hur war. Also das war der Mann, der neben Aaron, der oben mit Aaron und Mose in Rephidim gestanden ist, als gekämpft wurde. Man weiß es nicht, man nimmt eher an, dass es nicht so ist, es sind ja nur Legenden, die darüber sprechen, in der Bibel finden wir nichts in diesem Bezug. Gott hat aber, das ist sicher und deutlich, Miriam einen besonderen Dienst geschenkt. Es war ihre Aufgabe, um ihren Bruder Mose als Baby zu schützen. Sie hat auch unter den Frauen hat sie eine besondere Rolle gehabt. Sie leitet ja die Frauen in diesem Reigentanz bei dem Befreiungsfest. Sie geht voran. Sie singt. Die Frauen singen im Wechselgesang nach. Sie ist die Vorsängerin, sie ist Musikerin, sie ist Prophetin, sie ist Leiterin. Und ich sehe die drei Geschwister eigentlich auch als ja, sie sind gemeinsam beteiligt in der Verwirklichung der Pläne Gottes. Sicherlich, es gibt auch andere, aber diese drei, dass es drei Geschwister sind im Dienst Gottes, das ist doch was Besonderes, oder? Und dass sie dann auch noch gemeinsam unterwegs sind bei derselben Reise. Und das Problem ist, dass es gerade in dieser Gemeinschaft dieser drei Geschwister dann so schief geht. Denn in 4. Mose 12 rebelliert Miriam gegen Mose mit Aaron. Vers 1. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Hier fangen wir mal an und augenscheinlich dreht es um die Braut von Mose. 12, Vers 1. Und wir bekommen den Eindruck, dass hier die Rede ist von einer zweiten Ehefrau von Mose. Er hatte ja in Midian die Zipporah geheiratet, der kleine Vogel, die Tochter von Jethro. Sie war eine Midianiterin, das heißt, sie war ein Nachkomme von Abraham und Ketura. Ketura war die Frau, die Abraham nach dem Tod von Sarah geheiratet hat. Sie war nicht unbedingt heidnisch, aber sie gehörte nicht zum Gottesvolk, denn das waren die Nachkommen von Abraham, Isaac, Sarahs Sohn und Jakob. In unserer Bibelstelle hier geht es um eine Kuschiterin. Und viele Bibelausleger gehen eben davon aus, dass es darum eine andere war als Zipora und dass diese Frau, diese Kuschiterin aus Äthiopien kam. Und die erste war ja Zipora aus Midian. Aber auffallend ist, dass wir über diese zweite Frau nichts mehr erfahren. Wir kennen Zipora, wir wissen, dass sie zwei Söhne hatte. Wir wissen einiges über sie, sie taucht auf, sie war eine Zeit weg, sie kam wieder zurück mit den beiden, aber von dieser Frau wissen wir eigentlich nichts. Dennoch, falls es hier um eine zweite Ehe handelt, könnte ich mir vorstellen, dass sich Miriam schwer tat mit dieser zweiten Frau im Leben ihres Bruders. Denn das bedeutete, dass sich ihre Position als Schwester wieder mal veränderte, wieder ein Schritt zurück. Schwestern können es sehr schwierig haben, wenn ihre Brüder heiraten. Ich weiß noch, dass ich als 16-jähriges Mädchen bitterlich geweint habe, als mein Bruder mir erzählte, dass er sich verloben wollte. Ich habe geweint und dann habe ich mich wiederhergestellt und dann habe ich ganz böse gesagt, und wir sollten das sein? Das wusste ich natürlich, denn er hatte schon länger eine Freundin, aber ich wollte meinen Bruder nicht verlieren. Und hier, wenn das eine zweite Frau gewesen ist, dann muss das für Miriam schwierig gewesen sein. Das ist die erste These, eine zweite Frau. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und ich finde die eigentlich wahrscheinlicher, eher wahrscheinlich. Und zwar ist es so, dass die Bezeichnung kuschitisch auch für Zipora verwendet werden kann. Kuschitisch und midianitisch, das ist auszutauschen. Das kann also auch für Zipora verwendet worden sein. Und wenn das so ist, dass es hier um Zipora geht, dann kann man sich fragen, warum Miriam nach so vielen Jahren auf einmal Probleme mit der Zipora hat. Sie gehörte ja schon länger zu der Familie, sie hat auch zwei Söhne. Nun, Mose hatte Zipora für einige Zeit fortgeschickt. Sie war einige Zeit, hat sie bei ihrem Vater gelebt. Und während der Abwesenheit von Zipora war ja Miriam die erste Frau im Leben Mose. Und es ist gut möglich, dass Mose in diesen Jahren sehr privat mit Miriam geredet hat über Dinge, über persönliche Dinge, vielleicht auch über Entscheidungen. Sie war ja seine ältere Schwester. Vielleicht auch hat er mit ihr gesprochen über die Lage der Frauen im Lager, denn sie war die Leiterin der Frauen. Dann aber kehrt die Ehefrau zurück. Und das ist kurz vorher geschehen, kurz vor diesem Kapitel 12. Die Zipora war also nicht so lange zurück. Und es kann sein, dass sich deswegen Miriam aufgeregt hat, da ist sie wieder, ich verliere meine Position. Mein Bruder redet jetzt zuerst mit ihr und nicht mehr mit mir. Das tut weh. Also ich neige dazu, dass er nur eine Frau hatte. Ich habe mal nachgefragt bei Andreas, er auch. Ist doch stark, oder? Und dann sind wir im 4. Mose 12 eben Zeugen eines Gespräches zwischen Miriam und Aaron. Und sie reden über Mose. Und was sie reden, ist nicht positiv. Die zwei haben etwas gegen ihren Bruder. Und sie gehen damit nicht nach Mose, sie reden hinter seinem Rücken. Vers 1, da redeten Miriam und Aaron gegen Mose. Hier passiert etwas Eingreifendes. Die Einheit der drei Geschwister wird untergraben. Oder das Vertrauen in Mose wird untergraben. Es sieht so aus, als nützen Aaron und Miriam die Ehe von Mose, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken und abzuschieben. Und man kann sich fragen, spielt hier Neid eine Rolle? Und dann komme ich doch bei Miriam aus. Sie ist auch diejenige, die später gestraft wird. Kann es sein, dass Miriam, die ältere Schwester, die so wichtig war bei der Rettung von Mose, bei sich gedacht hat, warum hat Mose eine so ausgeprägte Leiterrolle? Ich bin doch seine ältere Schwester. Wenn es mich nicht gegeben hätte, hätte es ihn wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ich kann doch genauso gut, ich kann doch eigentlich besser, ich bin älter, ich habe mehr Erfahrung. Wer hat ihn eigentlich damals gerettet? Hey Aaron, was meinst du? Man sucht immer eine zweite Person, gell? Dann wird man stärker. Und sie fängt ganz schlau an mit der Frau von Mose. Sie wendet die Frau von Mose an als Anlass, während ihre Schwägerin überhaupt nicht das Thema ist. Anscheinend hofft sie, Aaron auf diese Weise für sich zu gewinnen. Wir Frauen sind ganz schlau. Wir bringen ein Thema aufs Tapet und wir machen das so schlau, dass die Männer nicht einmal wissen, wo wir hinkommen. Die sind schon mit, bevor sie das wissen. Bevor sie eine Ahnung davon haben, was passiert, haben wir sie schon mitgerissen. Ja, wir können das, sind wir ehrlich, oder? Wir können ein bisschen manipulieren, eigentlich sehr stark. Vers 2, und sie sprachen. Jetzt ist Aaron schon mit beteiligt und ist sich mit seiner Schwester einig, redet denn der Herr allein durch Mose? Ja, das ist natürlich für Aaron auch ein starkes Thema, er als Mann. Miriam hat eigentlich recht. Und ich bin auch noch ein Mann. Ich kann doch auch was und ich bin älter. Redet er nicht auch durch uns? Es geht hier nicht um die Ehe, nochmals. Es geht hier um eine Unzufriedenheit in Aaron und Miriam. Sie wünschen sich eine andere Position als die, die Gott ihnen gegeben hat. Sie wünschen sich eine eher vorgeschobene Stelle. Sie wollen mehr sichtbar sein. Unzufriedenheit ist bei ihnen hochgekommen, als sie ihren Bruder sahen und seine Vollmacht und seine Autorität. Hier ist der Neid. Man will etwas haben, was der andere hat. Ganz kurz etwas über den Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Neid wünscht sich etwas, was der andere hat. Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren, was man hat. Bei Eifersucht sind es meistens Dreiecksgeschichten. Das ist ein Ehepaar und der Mann des Ehepaars, klassisches Beispiel natürlich, kommt sehr gut zurecht mit seiner Sekretärin oder mit einer Frau in der Gemeinde. Und die haben so gut miteinander, die Ehefrau wird eifersüchtig, sie will den Mann nicht verlieren. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns nicht verlieren an Abgötter. Also Neid wünscht sich etwas, was die andere Person hat, während Eifersucht Angst hat, etwas zu verlieren, was man selber hat. Ja? Hier in 4. Mose 12 kommt der Neid hoch. Sie sind neidisch, Miriam und Aaron, auf Mose Beziehung mit Gott. Redet der Herr vielleicht nur mit Mose? Ist Mose leicht mehr als sie? Und sie reden aufeinander ein und man fragt sich, wer der Anstifter dieses böse Gerede war. Aaron hatte ja eigentlich selbst schon eine besondere Position, obwohl er nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb nicht wirklich Grund gehabt hat, darüber nachzudenken, dass er erhöht werden sollte. Vers 2. Und der Herr hörte es. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Der Herr hörte, was Miriam und Aaron redeten, aber er hörte noch mehr. Er hörte ihre Gedanken, er hörte ihre Emotionen. Er weiß, was dahinter steckt. Im Psalm 139 heißt es, dass der Herr unsere Worte schon kennt, bevor wir sie geformt und ausgesprochen haben. Er weiß, was kommt. Er weiß, was in uns lebt, er weiß, was kommt. Und so kann es hier auch heißen, der Herr hörte es. Und er weiß, dass was Aaron und Miriam besprechen, sich auf Neid gründet. Ich finde das so tragisch, dass eine so große Frau wie Miriam, die ganz besondere Gaben von Gott erhalten hatte, sich von Neid packen und einpacken ließ. Dass sie nicht mehr zufrieden damit sein konnte, dass sie eine Leiterin unter den Frauen Gottes war. Dass ihre Rolle als Prophetin und Leiterin ihr nicht mehr genug war. Dass sie sich einen Ehrenplatz wünschte, wie es ihren Bruder hatte. Und mit dieser Haltung setzte Miriam ihren Dienst und Einfluss aufs Spiel. Das geschieht oft, es fängt oft an mit dem Vergleichen, oder? Man sieht, was die andere hat und ist auf einmal nicht mehr zufrieden mit dem, was man selber hat. Man sieht, welche Rolle eine andere in der Gemeinde hat und denkt, warum ich nicht? Miriam hätte das Recht gehabt, um ihren Bruder zu befragen in Bezug auf seine Ehe mit einer kuschitischen Frau. Das hätte er aber dann Jahre vorher machen müssen. Und unter vier Augen, so fängt es an. In der Bibel heißt es, wenn wir etwas gegen jemanden haben, dann reden wir unter vier Augen miteinander. Und wenn das nicht hilft und wieder nicht hilft, dann erst mit anderen, aber nicht mit anderen hinter dem Rücken der Person, worum es geht, sondern mit ihm dabei. Miriam hat nicht mit Mose geredet. Sie benutzt die Ehe nur, um ihren Bruder zu fangen und in ein schlechtes Licht zu rücken und um seinen Ruf zu schaden, um seinen Platz einzunehmen, um seine Autorität zu bekommen, seine Vollmacht. Und sie zieht Aaron mit und in Vers 1 geschieht das, was Gott verbietet. Es wird gelästert. Es ist der Neid, der sich hier breit macht. Es ist der Neid, der Miriams Herz langsam vergiftet. Mose hatte keine Ahnung davon, was hier passierte, was hier vor sich ging. Er hat das wahrscheinlich auch nie vermutet, dass das möglich wäre, dass seine eigenen Geschwister sich je gegen ihn kehren würden. Er war nach Vers 3 ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Der Mann ist gewachsen, oder? Gottes Geist hat sich groß gemacht in ihm, hat seine Frucht in ihm entwickelt. Gott wusste das. Gott kannte Mose. Mose hatte in der Vergangenheit Fehler gemacht. Er hat einen Mann ermordet in Ägypten. Er hat die steinerne Tafel unten am Berg weggeworfen und zerschmettert. Aber was Gott jetzt an erster Stelle sieht, ist, dass er ein demütiger Mensch war. Gott sieht unser Herz. Ich finde das auch so toll bei David. Wir erinnern uns, dass er ein Ehebrecher war. Sogar auf dem Puzzle steht er als Ehebrecher. Aber Gott sagt, er ist ein Mensch nach meinem Herzen. Gott sieht das Herz an. Das tröstet mich. Das ermutigt mich, dass Gott meine Fehler und meine Sünden nicht aufschreibt und bewahrt für den Fall das. Dass er mich nicht daran erinnert, wenn es wieder schief geht und sagt, du, das hast du auch schon vor 3 Jahren gemacht, bist du überhaupt nicht weitergekommen. Das tut er nicht. Ich finde das auch so fantastisch bei Petrus, der Jesus 3-mal verleugnet, während er gesagt hat, also, ich bin für dich da, wenn ich für dich sterben müsste. Klar, mache ich. Gefängnis, kein Problem. Mach alles für dich. Und dann wird 3-mal die Frage gestellt, kennst du ihn? Ich nicht. Aber ist doch was mit deinem Dialekt? Ist das nicht? Ich nicht. Aber du weißt, ich nicht. Und Jesus redet nie mit Petrus darüber. In Johannes 21 nach der Auferstehung macht er was ganz Besonderes, dann stellt er wieder 3 Fragen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Darum geht es. Und Petrus wird immer nervöser. Und bei seiner 3. Antwort sagt er, Jesus, du weißt doch alles. Ja, Jesus weiß alles, er kennt mein Herz. Und er trägt mir meinen Sünden nicht nach. Im Psalm 103 heißt es, dass er unsere Sünden ins äußerste Meer wirft. Und Corrie ten Boom sagte immer, und da hat er eine Tafel aufgestellt, verboten zu angeln, zu fischen. Wir wissen nicht, ob Gott nicht irgendwann mit Mose geredet hat wegen der kuschitischen Frau. Das finde ich auch so toll. Wir wissen nicht alles, wir müssen auch nicht alles wissen. Wir wollen so gerne alles wissen, aber es geht uns nichts an. Es geht uns nichts an. Das sind private Sachen. Hier geht es auch nicht um Mose, es geht um Miriam und Aaron, denn ihre Haltung steht Gottes Wirken im Wege. Neid, Lästerung, Negativität passen nicht zum Reich Gottes. In 4. Mose 12, Vers 4 meldet sich Gott zu Wort. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus, hier ist die Stiftshütte wieder. Und ist das nicht interessant, was wir alles über die Stiftshütte erfahren haben, dass wir jetzt vielleicht schon diese Stelle anders lesen als vorher? Wir haben eine Vorstellung dabei. Das war das Heiligtum Gottes in der Wüste. Das war das Zelt der Begegnung, das mobile Zelt. Das war dort, wo der Herr wohnte, mitten unter seinem Volk wieder. Und da kam der Herr in der Wolkensäule herab, das kennen wir auch, und trat an den Eingang der Stiftshütte. Und er rief Aaron und Miriam und die beiden gingen voraus. Also Mose durfte stehen bleiben, jetzt die zwei. Und er sprach, hört doch meine Worte. Das war ein Moment, ein schwerer Moment. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Das ist ergreifend, oder? Dass Gott sich zu Wort meldet, weil zwei Menschen über seinen Knecht reden, negativ über seinen Knecht reden. Sie werden bestellt, Miriam, Aaron und Mose, zu der Stiftshütte. Und dort liest Gott Miriam und Aaron den Text und sagt ihnen klipp und klar, dass Mose tatsächlich eine Sonderposition hat, dass er derjenige ist, mit dem er persönlich von Angesicht zu Angesicht redet, wie mit einem Freund. Gott sagt, dass er sich an ihn offenbart hat. Und er sagt, Mose ist treu in meinem ganzen Haus. Man kann das auch so lesen, ich habe Mose mein ganzes Haus anvertraut, mein ganzes Volk anvertraut. Anders gesagt, so habe ich das bestimmt und das ist meine Sache. Aus. Meine Sache. Die Position, die Mose hat, ist meine Sache. Und die Position, die ihr habt, ist auch meine Sache. Da diskutieren wir nicht darüber. Und erst recht nicht hinter jemandem seinen Rücken. Es ist keine Diskussion möglich. Es ist so, wie Gott es sagt, warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Ich finde das fantastisch. Die Rache ist mein, sagt Jesus auch und Gott auch in der Bibel. Ihr müsst euch nicht rächen, ich bin für euch da. Ich werde dafür sorgen, dass sich das löst. Okay, die Position von Mose war eine ganz besondere. Er war nicht nur ein Prophet, er war der Prophet zu dieser Zeit. Er war der Retter des Volkes, er war der Führer des Israels. Und es passte Miriam und Aaron nicht, um seine Autorität zu untergraben. Und Gott konnte und wollte das auch nicht durch die Finger sehen, dass sein Knecht angegriffen wurde. Auch nicht von zwei Menschen, die nur untereinander ein bisschen geredet haben, das hörte er. Das konnte er nicht akzeptieren. Vers 9. Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie. Und er ging. Ich weiß nicht, was für ein Moment das war. Können wir uns nicht vorstellen, aber der Satz spricht eigentlich schon Bände, oder? Der Zorn des Herrn erbrannte. Ich weiß nicht, wie man da steht, wenn man das spürt. Wenn man das gewahr wird, der Zorn Gottes. Und er ging, Gott geht wieder. Und die Wolke wich von der Stiftshütte. Wieder. Gott entfernt sich von Menschen, die sündigen. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Zuerst der brennende Zorn, den man bis in den Knochen spürt, und dann das furchtbare Gott geht. Und wenn Aaron sich dann zu Miriam wendet, entsetzt wahrscheinlich, dann ist es noch schlimmer. Dann ist das Schlimmste passiert, dann ist sie, die Prophetin, die Leiterin der Frauen, aussätzig geworden. Und damit ist sie verurteilt zu einem Leben, eine Zeit außerhalb des Lagers. Denn nach dem Gesetz Mose, nach der Tora, wird sie als Aussätzige verstoßen werden. Sie darf nicht mehr innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb des Volkes Gottes wohnen. Das steht in 3. Mose 13, in dem Gesetz. 7 Tage mussten sie außerhalb des Lagers an einem bestimmten Ort leben. Wenn sie nicht geheilt wurden, wenn der Aussatz weiterging, dann kamen sie nie mehr zurück. Wenn sie geheilt wurden, dann brauchte es noch viele, viele Momente, Priester und so weiter und Reinigung, bevor sie zurückkommen durften. Und Miriam wird hier verstoßen, und die Konsequenz der Verstoßung ist so furchtbar. Denn man wird sie auch nicht mehr suchen. Man wird sie nicht mehr um Rat bitten. Sie ist aus dem Verkehr genommen worden. Sie ist draußen. Das muss schlimm sein, oder? Wenn man einen Dienst hat und geschätzt wird und geehrt wird, das wurde sie. Sie hatte eine besondere Rolle unter den Frauen, und jetzt ist sie aussätzig und befindet sich außerhalb des Lagers. In einer Sekunde ist ihren Dienst an Gott zu Ende. Sie ist ausrangiert. In einer Sekunde ist ihr alles weggenommen worden. Sie wollte mehr, und jetzt steht sie mit leeren Händen da. Und Aaron wendet sich entsetzt zu Mose. Schauen wir, was er sagt. Ach, mein Herr, auf einmal erkennt er wieder die Autorität Mose. Ja, Gott hat auch gesprochen. Auf einmal sieht er, was er mit seiner Schwester hier aufgeführt hat. Ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns. Er identifiziert sich mit seiner Schwester, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lass diese, Miriam, doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Das sagt was über den Zustand von Miriam. Sie ist unrein, sie ist aussätzig, sie ist eigentlich tot. Sie ist aus dem Leben weggenommen worden. Ich finde es beachtlich, dass Aaron seine Schwester nicht hängen lässt. Und dass er nicht denkt, pff, da bin ich gut weggekommen. Ich stehe noch hier. Er fühlt sich mitschuldig, er weiß, dass er mitschuldig ist. Auch wenn Miriam diejenige gewesen ist, die angefangen hat mit dem negativen Gerede, hat er mitgemacht. Er geht nicht straffrei aus. Er hat auch Gottes Erscheinung. Er hat seinen Zorn am Leibe miterlebt, er hat seine Worte gehört. Und ihm ist dann auch klar geworden, wie es bei ihm in seinem Herzen aussieht. Und weil Mose eben ein Freund Gottes ist, spricht er ihn an als denjenigen, der von Gott, für Gott, vor Gott für sie eintreten kann als Mittler. Er redet mit seinem Bruder, er nennt ihn Herr. Dieser ist der Freund Gottes, er kann für ihn eintreten. Und es sagt unheimlich viel über Mose, dass er in dieser Situation nicht einfach davon geht und seine Geschwister und insbesondere Miriam ihrem Schicksal überlässt. Denn Miriam ist recht geschehen, oder? Gott hat sie zu Recht gestraft. Ich könnte mir vorstellen, dass Mose an diesem Moment gedacht hat, wenn ich das nur gewusst hätte. Und wie lange läuft das schon eigentlich? Das hätte ich ja nie gedacht von Miriam und Aaron. Gut, dass Gott sie gestraft hat. Ich muss jetzt neue Leute suchen, aber gut, dass das hier geschehen ist. Nein, er war ein sanftmütiger und ein demütiger Mensch. Und er reagiert. Er schrie zu dem Herrn in Vers 13. Ach Gott, heile sie doch. Er muss laut geschrien haben, denn der Herr war weggegangen. Aber der Kontakt zu Mose war nie abgebrochen. Es waren ja Freunde. Er konnte ihn erreichen. Heile sie doch. Ja, eigentlich ist Miriam zufolge ihrer Sünde wie tot. Und Mose gönnt ihr das Leben. Das ist eine heilige Reaktion. Keine Freude, weil Miriam bekommt, was sie verdient. Keine Rache, nur Liebe, Barmherzigkeit. Wenn wir nur so reagieren würden, oder? Wenn uns jemand schlägt, verletzt, beleidigt. Da haben wir noch einen Weg zu gehen, oder? Aber das will Gott durch seinen Geist in uns auswirken. Miriam ist hochmütig gewesen. Sie hat sich mit Mose verglichen und hat sich seine Position und seine Vollmacht gewünscht und Gott hat sie gedemütigt. 7 Tage verbringt sie in Absonderung außerhalb des Lagers, um sich zu schämen. Vers 14. Da sprach der Herr zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespuckt hätte, müsste sie sich nicht 7 Tage lang schämen? Eigentlich hat sie Mose ins Angesicht gespuckt. Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden. Danach darf sie wieder aufgenommen werden, der gnädige Gott. Es ist nicht für immer. 7 Tage sind lange Tage gewesen. Lange, lange Tage und Nächte. Ich weiß nicht, ob Miriam gut geschlafen hat. Ich denke, der Schock war unheimlich groß. Sie ist ja nur mit unreinen Menschen dort gewesen, mit bitteren Menschen, mit kranken Menschen, die alle ausgeschlossen waren. Sie, die Leiterin, die immer nur geehrt wurde. Dann heißt es, sie soll 7 Tage, hier ist die Zahl 7, außerhalb des Lagers eingeschlossen werden und danach darf sie wieder aufgenommen werden. Und dann lesen wir Vers 15, so wurde Miriam 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen war, wieder so gnädig. Das Volk hat auf Miriam gewartet. Vielleicht hat Gott auch gewartet. Wir wissen nicht, ob er nicht schon früher hätte weiterziehen wollen mit dem Volk. Er hat gewartet, sie haben gewartet. Das ist Gnade. Und danach bricht das Volk auf. Vers 16, Miriam wird wieder aufgenommen, hat sich wahrscheinlich geschämt und gefreut, hat nicht genau gewusst, wie komme ich zurück. Ist auch schwierig, gell, wenn man irgendwas getan hat und alle wissen davon. Man muss irgendwie wieder zurückkommen. Wie kommt man zurück? Danach, Vers 16, brach das Volk auf von Hazeroth und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Und dann treffen wir Miriam wieder in Kapitel 20 von 4. Mose. Es sind inzwischen gut 40 Jahre vorbeigegangen. Das Volk ist schon mal vor der Grenze des verheißenen Landes gestanden, das habe ich eher schon erzählt. Es hat das Land nicht in Besitz genommen, es hatte Angst. Und es wurde von Gott dann zurückgeschickt in die Wüste. Sie bekamen 40 extra Jahre in der Wüste geschenkt, 4. Mose 13 und 14, da steht die Geschichte. Und jetzt ist es das 40. Jahr und das bedeutet, dass man kurz vor dem Einzug ins verheißene Land steht. 4. Mose 20, da steht bei mir drüber, im 40. Jahr der Wüstenwanderung. Ich weiß nicht, was bei euch drüber steht. Dann heißt es in Vers 1 von Kapitel 20, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zin im 1. Monat des 40. Jahres und das Volk blieb in Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Sie hat das gelobte Land nicht erreicht. Und was haben wir in der Zwischenzeit von ihr erfahren, über sie erfahren? Wie waren diese 40 Jahre für sie? Sie wurde geheilt vom Aussatz. Sie wurde wieder aufgenommen in der Gemeinschaft. Aber hat sie je noch prophezeit? Hat sie je noch gesungen? Ist sie wieder die Leiterin der Frauen geworden? Oder hat ihre Hochmut ihre prophetische Stimme zum Schweigen gebracht? Wir hören nichts darüber und wir können daraus schließen, vorsichtig, aber vielleicht doch, dass ihr Dienst vorzeitig beendet war. Sie war geheilt, sie wurde wiederhergestellt, aber die, die sie war, wurde sie nicht mehr. Es ist etwas verloren gegangen. Das heißt, Gott vergibt uns unsere Schuld, er macht uns wieder neu. Aber es bedeutet nicht, dass alles wieder so wird, wie es war. Wir tragen die Folgen unserer Sünde. Es gibt immer noch Folgen, die nimmt Gott nicht immer weg. Wenn eine Frau Ehebruch begeht und sie geht damit zu Gott und sie bekommt Vergebung und sie wird gereinigt, dann heißt es nicht automatisch, dass sie zurückkehrt und dass ihr Mann sagt, Halleluja, du bist wieder da. Vielleicht will er nicht mehr mit ihr weiter, nach allem, was geschehen ist. Es gibt Folgen unserer Sünde, oder? In dieser Welt. Gott vergibt uns. Aber die Situation wird nicht immer wieder die, die war, bevor das alles geschah. Eins war Miriam ein Symbol von Einigkeit, ein Symbol, sie war ein Vorbild für die Frauen. Sie freute sich mit ihnen über die Siegen und die Hoffnung Israels und dann war sie diejenige, die Uneinigkeit verursachte, Zwiespalt. Und dann hat Gott sie wiederhergestellt, aber wir hören nichts mehr von einem Dienst. Das tut weh, oder? Das ist ergreifend, dass so viel kaputt gehen kann. Was können wir von ihrer Geschichte lernen? In 5. Mose 24, Vers 9 heißt es, bedenke, was der Herr, dein Gott, mit Miriam tat auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. Bedenke, was der Herr mit ihr tat. Er strafte sie, aber hat sie auch wieder geheilt. Aber bedenke, was er mit ihr tat, dann denken wir natürlich zuerst daran, dass Gott ihre Sünde sehr ernst nahm. Dass er das sah, dass er das aufmerkte und dass er handelte und dass er zornig war. Und Miriams Geschichte, wenn wir davon lernen sollen, zeigt uns, dass Neid, wenn ihm Raum geboten wird, viel kaputt macht. Dass er Menschen vergiftet und Beziehungen gefährdet. Neid will haben, was der andere hat. Er lässt den anderen keinen Raum. Schlimmer noch, es kommt auch vor, dass Neid den anderen aus dem Weg räumen will. Neid hasst. Das lernen wir aus der Geschichte von Miriam. Wir lernen aber auch, und dann sehen wir Mose, dass Bescheidenheit und Demut so wohltuend sind, so aufbauend, dass sie anderen Raum geben, dass sie den anderen etwas gönnen, dass sie geben statt nehmen. Das eine ist so negativ. Macht so viel kaputt. Das andere ist so heilsam. Aber auch schwierig, geben wir das zu. Wir lernen auch aus der Geschichte, dass Gott hört und sieht, was mit seinen Dienern passiert. Das kommt vor, oder? Dass wir denken, Herr, warum handelst du nicht? Da haben auch andere über mich negativ geredet, so wie bei Mose. Handle doch so wie bei Mose, vernichte diese Menschen, gib ihnen eine Krankheit. Macht, dass es ihnen wirklich schlecht geht, kennt ihr das? Das sind Gebete, die Gott nicht erhört. Kann man sicher sein. Man kann solche Gebete beten, aber die erhört Gott nicht, weil das nicht nach seinem Willen ist. Was Gott uns sagt, ist, lass es sein, ich bin verantwortlich letztendlich. Schaue nur darauf, dass die Bitterkeit bei dir nicht wurzelt oder der Hass. Oder der Neid. Das kommt bei uns vor, oder? Ich sehe eine andere Person, ich sehe ihre Gaben, ich sehe ihre Position, ich sehe ihre Möglichkeiten, ihre Freunde, ich sehe ihr Äußerliches. Ich denke, wenn ich so sein könnte, wenn ich das haben könnte, wie sie ist, was sie hat. Und sobald ich das denke, wenn ich nur ihre Ausstrahlung hätte, wenn ich nur so viele Freunde hätte wie sie, wenn ich nur ein so schönes Haus hätte wie sie oder einen so netten Ehemann, so viel Geld, wäre ich nur so geliebt wie sie, dann bin ich gefangen und dann werde ich unzufrieden, dann bin ich schon unzufrieden. Ich sage dann eigentlich, was Gott mir geschenkt hat, genügt nicht. Und das, was die Bibel uns sagt, uns lehren will, ist, dass wir mit David sagen, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, es ist okay so, Herr. Ich bin dein Kind, auch wenn meine Nase größer ist, als ich mir eigentlich wünsche, oder? Wir Frauen sind da sehr stark, oder? Wir stehen vor dem Spiegel und wir sagen, Herr, wie hast du das jetzt tun können? Hast du doch einiges vergessen bei der Nachbarin, da hast du wirklich aufgepasst. Aber bei mir... Und Gott sagt, wir dürfen dankbar sein. Und wir vergleichen und wir schauen mit Augen dieser Welt. Und wir sehen, dass eine sehr groß ist und wichtig ist vielleicht, und wir denken, wer sind wir halt? Wobei auch wir von Gott gebraucht werden, alle auf einer anderen Weise, so wie er das will. Und wir dürfen alle unsere Position einnehmen in Dankbarkeit und sagen, Herr, hier bin ich. Was kannst du mit mir machen, wo ich jetzt bin? Es gibt einen Vers in Hohelied 2, Vers 15. In Hohelied 2, Vers 15, damit möchte ich enden. Und da heißt es, fangt uns die kleinen Füchse. Und was heißt es dann? Die den Weingarten verderben, wo der Weingarten jetzt gerade blüht. Der Weingarten. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr sollt Frucht tragen. Es geht so gut im Weingarten, die Gemeinschaft zwischen Jesus und mir. Aber da gibt es Füchse. Die gab es im alten Israel, im alten Palästina. Die Füchse haben ihre Höhlen und ihre Gänge gegraben unterhalb des Weingartens. Und der Weinbauer, der Weingärtner hat nichts davon gewusst, man sieht das nicht. Aber da wurde gegraben, da wurde Erde verschoben, da wurden Wurzeln durchgebissen. Und der Weingarten wurde immer wackeliger, aber der Weingärtner hat nichts davon gemerkt. Das war unterirdisch. Füchse. Fangt uns die kleinen Füchse. Wenn der Weingärtner das nicht merkt und wenn er keine Maßnahmen trifft, dann kann der Weingarten einstürzen, dann ist es aus. Dann gibt es keine Frucht mehr. Fangt uns die kleinen Füchse, die den Weingarten verderben. Wir sind mit Jesus, wir sind der Weingarten. Er sagt, ich bin der Gärtner. Und unterirdisch wird gegraben. Da sind die kleinen Füchse. Und kleine Füchse sind so süß, oder? Es kommt immer wieder vor, dass ein Jäger weg muss, um eine Füchsin mit ihren Jungen zu töten. Zu töten, weil so viel beschädigt wurde in der Umgebung, weil sie eine Gefahr ist für die Umgebung. Und er schießt die Mutter und ein paar Jungen und sein Kind hat zu Hause gesagt, Papa, kannst du mir nicht ein Füchslein mit nach Hause bringen? Und er hört die Stimme sagen, ja, es sieht wirklich süß aus, warum eigentlich nicht, könnten wir doch erziehen, als sei das ein Hund. Sieht doch so aus wie ein Papi. Und der Jäger nimmt das kleine Füchslein mit nach Hause, die Kinder total begeistert. Und das geht einige Zeit gut, aber der Fuchs hat das in sich, dass er ein Raubtier ist. Er sieht so lieb und süß aus, aber eines Tages beißt er zu. Und dann merkt der Jäger, wir haben den Fuchs nicht, er hat uns. Und so gibt es kleine Füchse nach Hohelied 2, Vers 15, die bei uns an der Tür unseres Herzens anklopfen. Und sie haben Namen. Sie sind unheimlich süß. Da gibt es ein Füchslein, das nennt sich Neid. Und das sagt uns, wenn es bei uns zu Besuch ist, du, das ist aber unfair, dass du nicht hast, was der hat. Und ich denke, der ist lieb, ich nehme ihn auf. Den höre ich gern. Und sage, erzähl mir mehr. Ich sage, ja, ist nicht fair, wie man sich dir gegenüber benimmt und so. Und dann gibt es auch noch einen Fuchs, der nennt sich Rache. Du sollst dich rächen. Ja, eigentlich hast du, komm in mein Haus, das höre ich gern. Und es gibt einen Fuchs Eifersucht. Und es gibt einen Fuchs Bitterkeit. Das sind die kleinen Füchse, die sich bei uns präsentieren als Freunde. Sie stehen auf unserer Seite, so was Liebes. Und ich nehme sie auf in mein Herz. Und ich merke nicht, dass sie dort wurzeln, dass sie immer größer werden und dass ich letztendlich nicht die Füchse habe, sondern dass sie mich haben. Dass sie mein Leben bestimmen. Dass der kleine Neid ein großer Neid geworden ist. Die kleine Bitterkeit so lieb und so groß geworden, dass ich nicht mehr positiv denken kann, dass ich nur noch bitter bin. Dass ich nur noch negativ denke, nur das sehe, was falsch ist und nicht in Ordnung. Dass der Neid sich so groß gemacht hat, dass ich nur noch vergleiche und nur noch denke, warum ich nicht und sie oder er. Fangt uns die kleinen Füchse. Das sollen wir rechtzeitig tun. Wir sollen dafür aufpassen, dass die nicht bei uns Eingang finden und kommen. Was sollen wir tun, wenn wir eine Miriam sind? Ihr Name bedeutet Bitterkeit. Kommt ja von Mara. Widerstehe die Versuchung, um so sehr nach Macht zu greifen, dass du deinen Einfluss verlierst, kann in der Gemeinde sein. Und widerstehe der Versuchung, das ist auch eine sehr wichtige, dadurch Prestige oder Ehre zu gewinnen, indem du die Fehler von anderen betonst. Ja? Wenn wir die Fehler anderer betonen, dann sehen wir besser aus. Widerstehe der Versuchung, dadurch Prestige oder Ehre zu gewinnen, indem du die Fehler von anderen betonst. Und widerstehe der Versuchung, unzufrieden damit zu sein, wer du bist und was du bist, und dich zu vergleichen mit anderen. Tu, was Asaf tat im Psalm 73. Er sah die Gottlosen und er sagte, die haben es gut. Warum ich nicht? Und dann heißt es in Vers 17 im Psalm 73, ich ging in das Heiligtum Gottes. Ich ging in die Stiftshütte. Ich ging in seine Wohnung. Ich ging zu ihm. Und dann fühlte er sich besser, weil es so wurde, dass er sagen konnte, wenn ich nur dich habe, Gott, so frage ich nichts. Du, Gott, bist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil, und das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott. In der Bibel, in 1. Petrus 2, Vers 1, sagt Petrus, legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Boah, das sind ja alles Dinge, die wir kennen, oder? Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Und das Problem ist, dass ich nicht heute sagen kann, ab heute bin ich nie mehr neidisch. Ab heute ziehe ich Liebe an, wie es die Bibel sagt, und dann läuft alles anders. Ich werde aber dazu aufgefordert, nach der Liebe zu streben. Immer wieder. Meine Sünden zu bekennen, wenn es schiefgegangen ist, und nach der Liebe zu streben. Und das ist ein Prozess, ein Transformationsprozess. Als ich zum Glauben kam, gab mir jemand eine Widmung in meiner Bibel. Das war Philipper 1, 6. Und da heißt es, Gott wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, fortsetzen oder vollenden. Gott hat in uns ein gutes Werk angefangen. Die Frage ist, ob wir mitmachen. Er will, dass wir mitmachen, er braucht das. Er zwingt uns nämlich nie. Er lädt uns ein, er hilft uns. Wenn ich sage, Herr, schenke das, helf mir, dass ich liebe statt hasse. Dass ich positiv rede und nicht mehr negativ über Menschen reden. Und erst recht nicht hinter ihrem Rücken. Dann sagt er, ich helfe dir. Denn ich finde das gut. Ein Transformationsprozess. Der Herr wird das gute Werk, das er in mir angefangen hat, fortsetzen. Und das große Geheimnis ist, ich muss vieles ablegen. Paulus hat viele Listen, was wir alles ablegen sollen. Betrunkenheit, Hurerei, Unreinheit, alles Mögliche, was negativ ist. Ich meine, es sind endlose Listen. Und denke, ja, wie geht denn das? Aber es geht mir nicht ums Ablegen, es geht darum, was ich anziehe, wenn ich abgelegt habe. Es geht darum, dass ich Jesus anziehe und mit ihm die Frucht des Geistes, mit ihm alles, was er ist. Die Frucht des Geistes nach Galater 5, 22, darüber geht auch das Buch mit den schönen Früchten, der Bildband. Liebe, das will der Geist Gottes in uns auswirken. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das erste Wort ist Liebe und eigentlich hängt alles, was dann kommt, damit zusammen. Und wenn wir Jesus anziehen, dann ziehen wir die Liebe an. 1. Korinther 13. Ist so peinlich, wenn man das liest und wenn man immer seinen Namen da einfüllt. Die Liebe ist geduldig, nur ist geduldig. Die Liebe ist treu, nur ist treu. Versucht das mal, 1. Korinther 13. Das ist ein peinlicher Prozess. Aber es macht auch Hoffnung. Denn Gott ist Liebe, wir singen das auch, Gott ist die Liebe. Und er will, dass wir ihn, dass wir Jesus anziehen. Es ist, als fragt er von uns, dass wir unsere alten Klamotten ablegen, die so bequem sind, die uns so gut passen, die zu uns gehören, Bitterkeit, Neid. Morgens gehe ich zu meinem Kleiderschrank, denke, ja, also die alte Weste ist schön, dass sie Neid heißt. Na ja, passt zu mir. Wirklich passt mir. Aber da hängt ein neues Kleid und da kann ich morgens schon entscheiden, ich ziehe das neue Kleid an, das Liebe heißt oder Geduld. Ich versuch's mal. Und vielleicht kommen da mal Flecken drauf und dann sagt Jesus, bring das in die königliche Wäscherei, da wird's gereinigt. Und wir ziehen zusammen und wir schauen zusammen, dass das, was ich in dir gelegt habe, dass das wird. Ihr seid mein Eigentum. Und die Welt soll das sehen, dass ihr zu mir gehört. Ein heiliges Volk, eine königliche Priesterschaft. Menschen, die meinem Sohn Jesus ähnlich sind, das ist unsere Berufung nach Römer 8, 26. Wir sind dazu berufen, ich habe gesagt, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben, ja, 1. Korinther 1, 8 und 9, aber Römer 8, 26, wir sind auch dazu berufen, um Jesus ähnlich zu werden. Wenn das wird, wenn das Gott gelingt in uns, wenn wir mitwirken, dann sieht die Welt schon ganz viel besser aus, oder? Unsere Straße, unser Haus, unser Umfeld, da wird das sichtbar. Das ist unsere Berufung. Und darum ist diese Lektion, wo wir Miriam sehen, die etwas macht, wovon man denkt, ja, mache ich auch manchmal. Ist das so schlimm? Ja. In Gottes Augen ist das schlimm. Jakobus sagt, wir haben eine Zunge bekommen, damit segnen wir Menschen und wir verfluchen Menschen mit derselben Zunge. Die Zunge muss auch geheiligt werden. Das ist die Geschichte, die uns eine Lektion vermittelt. Die Geschichte aus 4. Mose über Miriam, die danach stirbt. Die ihren Dienst frühzeitig beendet sah, weil Gott mit ihr nicht auf diese Weise wirken konnte. Sie wurde vergeben, aber es war etwas passiert, das Spuren gezogen hatte. Und darf es so sein, dass das bei uns anders läuft, dass wir nicht zugeben an diese Verführung. Ach, wir haben schon längst daran zugegeben oder alle, wir kennen das alle. Aber fragen wir Gott, uns zu helfen, um die Frauen zu werden, die er vor Augen hatte, als er uns schuf. Beten wir. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für die Geschichte. Wir wollen dir danken für die Miriam, die wir gesehen haben, die liebevolle Schwester, die beim Nil stand, um ihren Bruder zu retten, um dabei zu sein, die so weise war und die richtigen Worte fand, als die Prinzessin vom Hof Ägyptens kam. Wir wollen dir danken für die fröhliche Frau, die den Frauen vorging in Reigentänzen, die gesungen hat, die die Frauen geleitet hat, die eine Prophetin war unter dem Volk Gottes. Und wir wollen ihr Beispiel, als es schief ging, als es nicht gut lief, zu Herzen nehmen, wie du das in deinem Wort auch uns sagst. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir gesehen haben, dass die Geschichte nicht aus war, sondern dass du Miriam geheilt hast und dass du dein Volk hast warten lassen, bis sie zurückkam, dass sie wieder aufgenommen wurde. Wir haben aber auch gesehen, wie unsere Sünden Spuren ziehen. Und wir können nur beten, Herr, schenke das, dass wir Frauen werden nach deinem Herzen. Dass wir diejenigen, die böse sind, die nicht nach deinem Willen sind, ablegen. Dass wir nicht die kleinen Füchse aufnehmen, die sich so freundlich bei uns melden, die bei uns wohnen wollen, sondern dass wir dich aufnehmen. Alleine dich, denn du hast gesagt, dass wir dein Tempel sind auf dieser Erde. Und du, Herr, dir gehört ein Ehrenplatz in unserem Herzen. Schenke, dass wir uns danach ausstrecken immer mehr. In Jesu Namen. Amen.